hat. Johannes 3, Vers 16. Ja, wisst ihr, als ich mich für die Predigt für heute eingetragen hatte, habe ich mich gefragt, worüber ich reden soll. Ich meine, ich habe letztes Jahr eine Adventspredigt gehalten, ich habe davor das Jahr eine Adventspredigt gehalten. Dann ist mir eingefallen, dass ich ja schon länger mal eine Predigt über die Kreuzigung halten wollte, unabhängig davon, dass es in dem Anspiel vorkommt. Aber eine Karfreitagspredigt im Advent, wie passt das denn zusammen? Ich würde sagen, das passt sehr gut zusammen. Also lasst uns erstmal ein wenig über Jesu Tod und Auferstehung reden. Zu dem Zusammenhang mit Advent komme ich dann noch. Lesen wir zu Beginn erstmal Lukas 22, Vers 14. Also ich habe keine Präsentation dabei. Ihr könnt gerne eure Bibeln rausfüllen, da hinten liegen auch noch welche. Genau, also Lukas 22, Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er, Jesus, sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja, im Großen und Ganzen ist das der Beginn der Kreuzigungsgeschichte, würde ich sagen. Jesus feiert hier mit seinen Jüngern den Beginn des Passafestes. Und ja, im Gegensatz zu dem eigentlich sehr detailliert vorgegebenen Ablauf dieses Festes, beziehungsweise dieses ersten Abends, weicht Jesus etwas davon ab. Also erstmal passt das zusammen. Bei dem sogenannten Sederabend gab es erst einen Kelch, dann gab es das Brot, dann gab es noch ein paar Kelche und so weiter. Das sind jetzt praktisch erste Kelch, Brot, Kelch. Aber Jesus setzt hier mit dem Brot und dem zweiten Kelch das sogenannte Abendmahl ein, welches wir bis heute als Erinnerung an ihn feiern und auch heute wieder im Gottesdienst feiern möchten. Ja, als Erinnerung an ihn. Aber was hat Jesus getan, woran wir uns erinnern wollen? Ja, lesen wir mal weiter, Lukas 22, Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm auch die Jünger. Vers 47. Während er noch redete, siehe, da kam eine Volksmenge, und der, welcher Judas hieß, einer von den Zwölfen, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, ihm zu küssen. Und dann Vers 54. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von Weitem. Hier, also ganz kurz später nur, spitzt sich die Lage ziemlich zu. Jesus wird plötzlich verhaftet und gefangen genommen. Anschließend wird er vor den Hohen Rat gestellt, das oberste Gericht der Juden. Später können wir noch lesen, dass Jesus erst vor Pilatus kommt, ein römischer Statthalter, dann vor Herodes, ein anderer römischer Herrscher, und dann wieder vor Pilatus. Es ist das, an das wir uns erinnern sollen, dass Jesus damals vor Gericht gestellt wurde, unter anderem. Aber das Wichtigste kommt nämlich noch. Lesen wir weiter ab Vers 22. Lukas 23, Vers 22. Er, Pilatus, aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, dem Volk, was hat dieser denn Böses getan? Ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Sie aber, also das Volk, setzten ihm zu mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Pilatus aber entschied, dass ihre Forderung erfüllt werde. Was ist hier jetzt passiert? Mit dem, was hier relativ kurz umschrieben wird, trifft Pilatus eine folgenschwere Entscheidung. Er bestimmt hier, dass Jesus gekreuzigt werden soll. Ja, Kreuzigung, das ist ein Folter- und Tötungsinstrument, das seinesgleichen sucht. Und warum diese Entscheidung folgenschwer war, das werden wir später noch sehen. Lesen wir mal weiter. Ah, diesmal in Matthäus. In der Zwischenzeit jetzt wurde Jesus dann gekreuzigt und jetzt lese ich weiter ab Matthäus 27, Vers 45. Matthäus 27, ab Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in Vers 50, Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Hier ist Jesus gestorben, die letzten 3 Jahre für die Katz. Zum Glück nicht, denn das hatte einen tiefer gehenden Sinn, das alles. Und hier möchte ich jetzt erstmal einen kleinen Einschub machen und etwas erklären, damit gleich der Zusammenhang klarer wird. Am Anfang, als Gott alles geschaffen hat, Himmel, Erde und was dazu gehört, hat er auch 2 Menschen geschaffen, Adam und Eva. Vor plus minus 6000 Jahren ungefähr, je nach Rechnung. Damals war alles perfekt. Gott lebte zusammen mit den Menschen, beziehungsweise Gott im Himmel, der Mensch auf der Erde. Jedoch Gott war ständig bei den Menschen zu Besuch. Als sichtbare Gestalt. Doch dann haben sich die Menschen quasi gegen ihn aufgelehnt. Sie haben die einzige Einschränkung, die Gott ihnen zum Besten gegeben hatte, gebrochen. Die Bibel nennt das im Alten Testament eine Übertretung des Gesetzes. Im Neuen Testament nennt die Bibel das Sünde, Verfehlung. Und Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, in Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und in Kapitel 5, Vers 12, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Ja, der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott in der Hölle, ohne Ausnahme. Das sagt uns die Bibel. Also sind wir jetzt verloren? Können wir nicht noch irgendetwas tun? Lässt sich Gott nicht mehr umstimmen? Die kurze Antwort, nein. Nein, Gott lässt sich nicht umstimmen. Nein, wir können nichts tun. Und nein, wir sind nicht verloren. Gott hat eine Lösung für dieses Dilemma geschaffen. Und genau da komme ich nämlich jetzt in der Adventszeit an. Viele wissen ja vermutlich, dass das Wort Advent vom lateinischen Adventus kommt und Ankunft heißt. Ich glaube, das wird wahrscheinlich jeden Advent in fast jeder Adventspredigt erwähnt. Und in der Adventszeit denken wir an die Ankunft von Jesus von ca. 2000 Jahren. Übrigens, dass es ausgerechnet 4 Adventssonntage sind, ist kein Zufall. Das liegt an den ca. 4000 Jahren, die zwischen Schöpfung und Geburt Jesu vergangen sind. Ja, also wir erwarten Jesu Ankunft. Seine Geburt. Ist das so? Das klang eben im Anspiel auch schon so leicht an. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich, wenn ich an die Adventszeit denke, eher an meine beiden Adventskalender denke, die zu Hause stehen. Und leider sind in keinem der beiden Bibelverse drin. Und in der Welt ist die Adventszeit auch nur noch Stress, Shopping und Shoppingstress. Da kann man auch als Christ schnell den Blick fürs Wesentliche verlieren. Ja, und zwar Jesus. Aber wieso jetzt Jesus? Wieso ist er gekommen? Wieso musste er kommen? Ich habe ja eben erklärt, dass wir Menschen Sünder sind und den ewigen Tod eigentlich verdient haben. Also nicht eigentlich, wir haben ihn verdient. Aber Gott will das nicht. Gott findet das nicht so schön. Ja, aber dass sich der Mensch am Anfang freiwillig gegen Gott entschieden hat, wäre es entgegen seiner eigenen Gerechtigkeit, wenn er diese Sünde einfach so wegtun würde. Ich meine, durch seine Allmacht wäre er dazu definitiv in der Lage, allmächtig halt. Aber dass sich der Mensch freiwillig gegen Gott entschieden hat, muss sich auch jeder Mensch wieder freiwillig für ihn entscheiden. Die Bibel sagt uns im Übrigen auch, was für die Sühnung von Sünden, also das Begleichen, Abbezahlen getan werden muss. Das steht in 3. Mose 17, Vers 11. 3. Mose 17, Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Das klingt auch einfach, oder? Aber da steckt deutlich mehr dahinter. Es reicht nicht einfach, wenn man ein paar Tropfen Blut verliert. Ich denke mal, dass die meisten hier schon mal geblutet haben. Sei es, dass man sich mal geschnitten hatte oder Nasenbluten hat. Ich denke mal, das haben die meisten schon mal gehabt. Nein, das reicht leider nicht, denn Blutvergießen steht in der Bibel immer im Kontext des Todes. Und da sind wir wieder bei dem Vers, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Juden hatten deswegen ja das Opfersystem, wofür die Sündentiere nach festen Regeln geopfert werden mussten. Aber im Hebräerbrief lesen wir, dass das Blut von Tieren Sünden nicht wegnehmen kann. Nur bedecken, wie ein Teppich, den man auf den Dreck legt. Ja, und wer jetzt denkt, dass es unfair ist, dem möchte ich ein kleines Beispiel geben, um es vielleicht ansatzweise deutlich zu machen. Stell dir einen Menschen vor, der eine Straftat begangen hat, eine richtig schlimme Straftat. Dieser Mensch kommt jetzt vor Gericht. Was meinst du, kann dieser Straftäter irgendetwas Legales und Gerechtes tun, um vollkommen freigesprochen zu werden? Nein, er muss die Strafe komplett tragen. Nach wahrscheinlich dem Rechtssystem von jedem Land auf dieser Welt. Es gibt zwar dieses Prinzip Gnade vor Recht, aber diese Gnade geht auch nur so weit, wie es das Gesetz zulässt. Ja, und da kommt jetzt Jesus ins Spiel. Schauen wir mal, wer Jesus denn überhaupt war. Erstmal war Jesus ganz offensichtlich ein Mensch. Er wurde geboren, er ist aufgewachsen, er hat ein Leben gelebt. Das glauben sogar die meisten Historiker, die keine Christen sind. Aber das Besondere an Jesus fängt schon vor seiner Geburt an. Schon hunderte Jahre vorher wurde seine Geburt vorausgesagt. Jesaja 7, Vers 14. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und in den Evangelien lesen wir schließlich, dass es dann genauso kam. Aber dabei ist es natürlich nicht geblieben. Jesus hat während seines Aufenthaltes hier auf der Erde einiges gemacht. Er hat Wunder getan, er hat gelehrt, gepredigt, er hat Menschen verändert. Ich habe deswegen gesagt, Aufenthalt auf der Erde, weil er nämlich nicht einfach nur ein Mensch war. Jesus war und ist Gottes Sohn und Gott selbst. Stichwort Dreieinigkeit. Die Bibel bestätigt das mehrfach. Zum Beispiel in Matthäus 16, Abvers 15. Matthäus 16, 15. Er, Jesus, spricht zu ihnen, den Jüngern. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Es gibt auch noch einige weitere Stellen, die das bezeugen. Er wird 30 Jahren dann ungefähr, fängt Jesus an, öffentlich aufzutreten und zu predigen. Und weitere Jahre später schließlich kommt es zur Kreuzigung, von der wir ja schon gelesen haben. Aber damit das alles einen Sinn ergibt, müssen wir noch wissen, dass Jesus absolut sinnlos war. Eigentlich ist es ja keinem Menschen möglich, ohne Sünde zu sein. Und nicht nur eigentlich, es ist einem Menschen nicht möglich, hier auf der Erde. Wie wir vorhin gelesen haben. Aber da Jesus Gott ist, konnte es eben doch sein. Wir lesen das zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 22. 1. Petrus 2, 22. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Und auch Pilatus, als er ihn verhört hat, hat festgestellt, ich finde keine Schuld an ihm. Da war nichts. Man sagt ja so, egal wie gut ein Mensch rüberkommt, irgendwas findet man immer bei ihm, man muss nur lang genug suchen. Und es trifft für die Menschen auch zu, aber bei Jesus war das nicht so. Da war nichts. Ja, und eben das machte Jesus zu etwas ganz Besonderem. In dieser Tatsache führen jetzt all diese Fäden, die ich gezogen habe gerade, in einem Punkt zusammen. Ich habe erzählt, dass wir Menschen durch die Sünde den Tod verdient haben. Dass Tieropfer Sünden nicht sühnen, sondern nur bedecken. Dass Menschen sowieso nichts für die Sühnung tun können. Ich habe erzählt, dass Jesus als Kind geboren wurde, aber dass er als einziger Mensch ohne Sünde war, da er gleichzeitig auch Gott ist. Der Zusammenhang dabei ist jetzt, dass nur Menschen für die Sünden von Menschen sühnen können. Tiere sind dafür nicht gut genug, weil wir Menschen einen deutlich höheren Wert einfach vor Gott haben. Und ein einfacher Straferlass von Gott wäre nicht gerecht. In Deutschland kann der Bundespräsident einen Verurteilten einfach freisprechen, aber könnte Gott auch, aber tut er nicht. Durch die Tieropfer hat uns Gott aber trotzdem gezeigt, dass jemand grundsätzlich die Sünden eines anderen bezahlen kann. Aber jeder Mensch ist Sünder, wodurch jeder Mensch erstmal seine eigene Sünde bezahlen muss. Und der Preis dafür ist halt der ewige Tod. Deswegen wird ein Mensch niemals die Sünde eines anderen Menschen tragen können. Jesus aber jetzt ist ein Mensch, käme also grundsätzlich in Frage. Durch seine göttliche Natur war er sündlos, kann also die Strafe eines anderen Menschen tragen und bezahlen. Genau das hat er gemacht. Jesus hat sich von den Menschen, seinen eigenen Geschöpfen, hinrichten lassen dafür. Vielleicht ist es dem einen oder anderen vorhin, als ich von der Kreuzigung gelesen habe, ja aufgefallen. Ich lese nochmal Matthäus 27, Vers 45. Matthäus 27, ab 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Finsternis ist die Abwesenheit Gottes. Als Jesus hier am Kreuz hing, wurden alle Sünden, alle Übertretungen, alle Schuld von allen Menschen, die jemals gelebt hatten, aktuell leben und jemals leben werden, auf ihn geladen. Milliarden, Abermilliarden, vielleicht Billionen von Menschen. Und diese Menge an Sünden konnte Gott nicht ertragen, weil Gott quasi das Gegenteil von Sünde ist. So dass er sich von seinem eigenen Sohn, einem Teil von ihm selbst, abgewandt hat. Dann schließlich ruft Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das einzige Mal, dass Jesus von seinem Vater nicht als Vater, sondern als Gott redet. Ja, und kurze Zeit später gibt Jesus sein Leben und stirbt. Er stirbt mit dieser enormen Sündenlast und indem er am dritten Tag danach wieder von den Toten aufersteht, begleicht er die Schuld. Und dadurch, dass Jesus all diese Schuld beglichen hat, sind wir nicht mehr verloren. Jesaja bringt das gut auf den Punkt. Hunderte Jahre bevor es passiert ist, Jesaja 53, ab Vers 4. Jesaja 53, ab Vers 4. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Ich habe vorhin gelesen, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Dieser Vers geht aber noch weiter. Römer 6, Vers 23 heißt nämlich vollständig. Genau, also ich habe vorhin gelesen, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Ja, der Vers geht weiter. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, Jesus hat unsere Strafe bezahlt. Und zwar aus Liebe zu uns. Es ist eine Gnadengabe, wie Paulus es beschreibt. Eine Gnadengabe ist ein Geschenk, welches auf Gnade beruht. Nicht ein Geschenk, wie man es zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommt, weil es da halt Brauch ist, sondern ein Geschenk, welches einzig und allein auf der Liebe Gottes zu uns Menschen beruht. Und aus diesem Grund können wir auch absolut nichts tun, um dieses Geschenk zu bekommen. Wir können nichts daran ändern, dass uns Gott dieses Geschenk einfach gibt. Wir können noch so oft glauben, dass es doch nicht so einfach sein kann. Wir können noch so oft betonen, dass wir es gar nicht verdient haben. Es ändert nichts daran, dass uns Gott dieses Geschenk einfach geben möchte. Und wie in dem Anspiel gesagt wurde, man muss es nur annehmen. Ja, und wenn du dieses Geschenk noch nicht angenommen hast, dann kannst du es immer noch tun. Noch ist Zeit dafür. Und wenn du in den nächsten 4,5 Wochen an Advent, Heiligabend oder Weihnachten denkst, ja, dann denke daran, dass Jesus als kleines, zerbrechliches Baby auf diese Welt kam, um dir das ganz persönlich das ultimative Geschenk zu bringen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen.